Welcome to the next level.
Willkommen bei Upgraded Humans, dem Podcast für Bio- und Bodyhacker über die Zukunft des Menschseins. And here is your host, Dr. Patrick Kramer.
Hallo und herzlich willkommen zu Upgraded Humans, dem Podcast für Bio- und Bodyhacker über die Zukunft des Menschseins. Mein Name ist Patrick Kramer und ich begrüße heute bei mir einen weiteren Profi-Biohacker, den guten Nico Airone. Nico Airone, aus Hamburg, ist 36 Jahre alt und eigentlich von Beruf Superheld. Ja, ihr habt richtig gehört, das hat er zumindest in den USA studiert. Mit 1,85 Meter bei 68 Kilo war er aber dann eher ein Lauch als ein Hulk und ging, wie das Leben so spielt, dann ganz eigene Wege. Auf seinem Weg begleiteten ihn Superhelden. Superhelden wie zum Beispiel der jamaikanische Sprintstar Usain Bolt, der isländische Kraftberg Hafthor Björnsson, den man auch als den Berg aus Games of Thrones kennt, oder der Turner Fabian Harmbüchen und Fußballweltmeister Thomas Müller. Darüber erzählt er uns und außerdem über sein neues Buch, denn Nico ist nebenbei mal ebenso Bestseller-Autor, Fitnesstrainer, Coach, Vater. Und wie Nico es geschafft hat, quasi vom Lauch zum Superhelden zu werden und über sein neues Buch, da spreche ich heute mit ihm drüber. Der Podcast heute ist zweigeteilt. Im Future Talk rede ich eben mit Nico über die Themen, die wir gerade angesprochen haben. Und in dem zweiten Teil, in unserem Hands-on-Teil, da geht es ein bisschen ins Eingemachte. Dort verrät uns Nico dann seine besten Biohacks zum Thema Schlafen, Produktivität, aber auch zum Umgang mit Kindern im Biohacking-Bereich. Und deshalb hört euch auch gerne den zweiten Teil von dem heutigen Podcast an. Jetzt aber erstmal viel Spaß.
Welcome to the next level.
Hallo Nico, wie schön, dich heute in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Wie geht es dir?
Mir geht's super, ja, muss ich sagen. Ich habe einen guten Start in den Tag gehabt heute, schon trainiert und gutes Mittagessen gehabt tatsächlich. Also Energie ist weiterhin hoch. Ja, dann bleibt sie hoffentlich noch einen Moment, bevor ich dann, spätestens bevor ich in die Abendroutine gehe. Du kennst es.
Das klingt wirklich super. Und ich glaube, super, ein bisschen hergeholt gerade, super ist auch ein gutes Stichwort, weil ich wollte die Folge erst nennen, Nico Airone vom Lauch zum Superheld. Und du kannst dir bestimmt denken, wie ich das meine und warum ich auf diese Begriffe komme. Würde einfach gerne mal von dir wissen, bist du heute eher der Superheld oder bist du heute an diesem Tag eher der Lauch?
Oh, ich bin da vorsichtig, mich selbst als Superheld zu bezeichnen, aber ich muss sagen, es ist schon natürlich eine Grundeinstellung, die man hat und ich versuche eigentlich jeden Tag eher als Superheld durchs Leben zu gehen, ohne dass ich mich jetzt irgendwie besonders loben möchte dafür, wie ich das mache, aber eben der Antrieb, die Motivation zu haben, eben jeden Tag ein Stückchen besser zu sein in den Dingen, die man macht. Das ist ja auch so ein bisschen der Hintergedanke des Biohackings allgemein. Und das fasziniert mich einfach an dem Thema. Also das ist eine große Motivation, die eben davon ausgeht, wirklich sein Bestes zu geben. Natürlich kann man nicht immer gewinnen. Ja, am Ende des Tages gibt es auch Niederlagen, die man einstecken muss in gewissen Lebenssituationen. Aber man kann natürlich dafür sorgen, dass man sein Bestes gibt. Und das darum geht es. Also Selbstoptimierung heißt ja nicht, dass man ganz oben steht, sondern es heißt, dass man an der optimalen Stelle steht und sein Optimum rausgeholt hat. Und das ist für mich so der Antrieb, weshalb ich einfach auch mit Motivation und Spaß durch die Tage gehe. Das Ganze zu kombinieren ist, glaube ich, auch ein wichtiger Faktor. Also der Spaß darf auch nicht zu kurz kommen, wenn man dabei mit einer grimmigen Grimasse durchs Leben läuft, dann hat man auch nichts gewonnen, glaube ich.
Ja.
Also ich versuche immer, eher ein Lächeln auf den Lippen zu haben und trotzdem zu probieren, meine Leistungsgrenzen auch hier und da mal wirklich voll auszuschöpfen. Ja.
Nico, höre ich daraus, dass für dich ein Superheld vor allem eine geistige Einstellung ist. Du hast von Glücklichsein gesprochen, von dem Willen, das Beste täglich zu geben. Ist für dich also ein Superheld, der die richtige mentale Einstellung hat? Oder wie würdest du vielleicht so einen Superhelden definieren?
Ja, ich glaube, also die klassischen Superhelden, ist ganz witzig, dass du das ansprichst, weil ich habe tatsächlich vor ewigen Zeiten mal meine Diplomarbeit über Superheldenliteratur geschrieben. Und das ist lange her, aber...
Ich weiß, du bist ein diplomierter Superheld. Genau.
Ja, kann man so sagen. Naja, nicht ganz. Aber es war auf jeden Fall, waren es die Superhelden-Comics, die es mir damals so angetan haben. Und da habe ich tatsächlich auch über das Thema mir Gedanken machen müssen sogar. Und es ist wirklich so, dass man sich da natürlich, die haben natürlich ihre Spezialfähigkeiten, aber unabhängig davon kann man sich eben da eine Menge abgucken an Herangehensweisen, an Lebensphilosophien. Und da gebe ich dir vollkommen recht. Also für mich ist es eine Einstellungssache, wie man durchs Leben geht, ob man sich dann auf die Schulter klopfen kann, sagen kann, ja, ich habe es geschafft, ich bin ein Superheld. Ich glaube, darum geht es gar nicht. Ich glaube, am Ende des Tages geht es darum, dass du mit einem zufriedenen Gefühl schlafen gehst. Das hört sich jetzt auch abgedroschen an, weil man es vielleicht schon tausendmal gehört hat, aber mit einem zufriedenen Gefühl ins Bett zu gehen und sagen zu können, ich habe mein Bestes gegeben heute. Für mich gibt es eigentlich nichts Besseres. Ja, das ist so das, was mich jeden Tag antreibt.
Das wäre ja so ein bisschen die Eigenreflexion, zu sagen, ich versuche jeden Tag ein Superheld zu sein. Ich bin zufrieden, was ich an dem Tag erreicht habe. Der Blick von außen, das heißt, der Blick, wie andere dich vielleicht sehen. Also bist du oder glaubst du, dass du für andere Personen ein Superheld bist?
Ich glaube, der Superheldenbegriff ist da ein bisschen weit
gefasst. Oder sagen wir mal Held, wobei ich da nicht unbedingt so differenzieren würde. Für wen bist du ein Held, Nico?
Hoffentlich für meinen Sohn, das ist mir das Wichtigste. Das ist, also Familie steht für mich einfach ganz vorne, muss ich ganz klar sagen. Ja. Und da versuche ich natürlich auch als Vater Vorbild zu sein. Auf der anderen Seite heißt es natürlich nicht, dass der mir im Idealfall alles nachmacht, sondern eben seinen eigenen Weg geht. Und das versuche ich auch beispielsweise jetzt im Coaching, wenn es um Fitness, Ernährung etc. geht oder auch Selbstoptimierung im weitesten Sinne auch, da vielleicht ein Stück weit Vorbild zu sein, also auch die Dinge vorzuleben. Ich glaube, auch nur dann ist es authentisch. Auf der anderen Seite muss aber jeder und jede den eigenen Weg finden und gehen, weil jede Lebensrealität sieht anders aus. Der eine oder die eine hat irgendwie morgens gleich einen Job, der um 6 Uhr losgeht morgens. Ob das dann die eigenen Kinder sind oder ein Bürojob, das ist mal dahingestellt. Aber am Ende starte ich beispielsweise mit meiner Tätigkeit erst frühestens 9 Uhr jeden Tag. Und da geht es ja schon los. Also wir sind alle sehr individuell unterschiedlich. Und da ist es so, dass natürlich ich versuche, einen Weg aufzuzeigen, den ich selber gehe und auch Strategien aufzuzeigen. Ich bin ja ein Freund des Testens auch, wie wir alle Biohacker anscheinend irgendwie. Das ist ja auch ein Teil des Reizes auf jeden Fall und es macht ja auch einen riesen Spaß. Auf der anderen Seite aber eben auch die Strategien vor allem hervorzuheben, die sich wirklich lohnen und da vielleicht ein Stück weit auch Versuchskaninchen zu sein. Das ist auch Teil davon.
Ich finde es trotzdem ein schönes Bild, dass man eben nicht nur an sich denkt, quasi, wenn man ein Held sein möchte im Alltag, sondern eben auch als Vorbild quasi fungiert, gerade für unsere Kinder, für unsere Jugend und sagt, okay, was mache ich eigentlich, um in den Augen meiner Kinder ein Held zu sein? Natürlich, mit Held meine ich jetzt nicht, hier irgendwelche Superkräfte zu haben, wobei wir als Väter natürlich das auch immer toll finden, wenn unsere Jungs, ne, so denken, wir haben hier die mega Superkräfte oder Papa ist immer der Stärkste. Das ist ja wohl logisch. Jeder Papa ist für seinen Sohn der Stärkste. Aber apropos der Stärkste, du hast in deinem Leben ja schon quasi Superhelden getroffen und also einerseits theoretisch studiert, du hast aber auch echte Berge getroffen, oder?
Ja, also Berge ist ein Stichwort, da hast du es getroffen. Ich habe so ein paar Sportler in meinem Leben tatsächlich interviewen dürfen. In meiner Karriere als Sportredakteur ist es tatsächlich vorgekommen, dass ich des Öfteren mal den ein oder anderen Berg- oder Hochkaräter getroffen habe. Also wer Game of Thrones geschaut hat, da gibt es ja diesen Berg oder Mountain, der Thor Björnsson, ja, mit dem hatte ich mal die Ehre, mich im Bankdrücken zu messen.
Und hast du gewonnen?
Ich sah sehr alt aus, also ich habe mich gefühlt wirklich da an der Stelle wie ein kleiner Junge, der gegen seinen Vater antritt oder so. Also es war wirklich unglaublich.
Du bist 1,85, oder?
Irgendwie so 1,85 und ja. Wir haben mit 100 Kilo Bankdrücken gemacht.
Ja.
Ich weiß nicht mehr, wo ich genau bei rauskomme. 7, 8 Wiederholungen fand ich jetzt damals nicht so schlecht für mich. Ich bin jetzt aber auch nicht der Maximalkraft-Trainierende. Mhm. Aber für den war das Kraftausdauertraining. Also der Warm hat ab, da ne? eine... Ja, total. Total. Und der ist dann ein bisschen schwitzen gekommen, weil es für ihn fast Cardio war, muss man sagen. Also da hat der Herzmuskel wahrscheinlich am meisten gearbeitet an der Stelle. Mhm. Und das war schon spannend. Das war schon wirklich spannend, mal live zu sehen, zu erleben, was passiert da, wenn wirklich da ein Berg antritt gegen einen normalen Menschen. Also ich bin da weit weg von der Heldengestalt gewesen. Weiter weg kann man, glaube ich, in dem Moment nicht sein. Aber es ist, man kann auch was lernen aus solchen Situationen. Das versuche ich eigentlich immer. Mhm. Und es war erdend, würde ich mal sagen. Also es war, du warst danach auf dem Boden der Tatsachen zurück. Und das ist auch wichtig.
Aber das war also ja nicht nur der Einzige, ne? Also wenn ich das richtig verstanden habe, du hast auch Usain Bolt getroffen, Fabian Hambüchen, Thomas Müller und andere Sportler.
Genau.
Ist das dieses verbindende Element mit Menschen, in Kontakt zu sein, um sich wirklich wieder zu erden, dass man eben merkt, man ist ein Superheld, wenn man wirklich jeden Tag sein Bestes gibt. Aber was so die Wirkung nach außen anbelangt, gibt es einfach Menschen, die sämtliche Grenzen sprengen oder für die es eigentlich gar keine mehr gibt.
Ja, ich glaube, das vereinende Element war eher so in den Momenten, ich habe zwar für die Zeitschrift geschrieben, für die ich gearbeitet oder immer noch arbeite. Mhm. Auf der anderen Seite war ich aber einen Tick weit immer egoistisch und kann ich jetzt auch zugeben, an der Stelle habe immer für mich versucht, auch Dinge rauszuziehen und zu lernen aus diesen Interviews, tatsächlich, die ich geführt habe, ja, und aus den Gesprächen, die auch abseits des Aufnahmegeräts dann liefen. Und habe einfach festgestellt, so dieses Leistungsoptimieren bis ins Detail, mal mehr, mal weniger. Ich muss sagen, Usain Bolt eher weniger. Das ist ein Typ, der einfach ein unglaubliches Talent und eine unglaubliche Genetik einfach mitbringt, die ihm Vorteile verschaffen. Und das ist eher ein Typ, der, ja, das hat er auch gezeigt jetzt nach der Karriere, eher das Feiern genießt. Und das ist aber vielleicht auch ein Teil des Erfolgsgeheimnisses. Ich würde ihn nicht auf gar keinen Fall als trainingsfaul bezeichnen, aber es ist jetzt nicht jemand, der super, super darin aufgegangen ist, sich zu quälen. Für ihn war es eher so das Training, eher eine Quälerei auf Deutsch gerade. Und das muss man natürlich auch dazu sagen, Sprinttraining ist jetzt wirklich nichts für Weicheier. Ne? Das ist ganz klar so nebenher. Also das ist wirklich ein intensives Training, was er da betrieben hat. Und auch die Trainer, die er hatte, sind jetzt schon ziemliche Schleifer gewesen. Deswegen kann ich das schon auch nachvollziehen. Aber da war es eher so ein Mix, vielleicht auch gegeben seiner Herkunft als Jamaikaner, eher so ein bisschen den lockeren Lifestyle auf der einen Seite, aber dann natürlich in den richtigen Momenten auch ernsthaft zu sein und auf den Punkt dann fit zu sein und auf den Punkt der Leistung abrufen zu können, das war dann so die Kunst. Andere, das ist auch eher so der Typ Thomas Müller, den ich ja auch kennengelernt habe, ist auch eher so ein Typ, ja, der über die Freude kommt, die Lebensfreude und eher so ein bisschen locker daherkommt. Dann gibt es aber auch andere, Fabian Hambüchen hast du angesprochen, das ist ein ganz gutes Beispiel, der ist sehr akribisch gewesen und hat mir auch da echt ein paar spannende Mentaltipps gegeben, hat ja auch ein eigenes Buch darüber geschrieben, wie er zu seiner Olympia-Goldmedaille gekommen ist und wie der Weg, wie steinig der Weg dorthin war und was er da alles mit seinem Vater auch zusammen angestellt hat, um den Erfolg dann letztlich abzurufen. Also das ist ja das genaue Gegenteil eigentlich. Und das vereinende Element, aber dann trotzdem am Ende, dass es bei allen um Top-Leistungen geht. Und das hat mich fasziniert über die Jahre. Und da habe ich mir versucht, Strategien abzugucken, einzelne Dinge, was funktioniert vielleicht auch für, oder was ist anwendbar, was ist vielleicht auch hilfreich für jetzt nicht Profisportler, sondern im Alltag. Ne? Was kann man sich daraus ziehen, um jeden Tag einen Tick besser zu werden und besser zu performen.
Bevor wir da konkret drüber reden, gibt es auch dort Dinge, die du gesehen hast, wo du einfach sagst, so bis hierhin und nicht weiter? Das ist etwas, was einfach too much ist, was du ablehnst, ob es jetzt die Trainingsform ist, ob es mental ist, ob es andere Faktoren sind. Hast du dort auch Grenzen kennengelernt?
Ja, ich glaube, also körperlich, klar, man kann darüber sprechen, leistungssteigernde Substanzen und Thema anabole Steroide, ich glaube, das, wenn man das bei Sportlern sieht, glaube ich, ist das für viele Menschen einfach ein No-Go und das sehe ich genauso. Ich bin da eher auf der konservativen Seite unterwegs und sehe da einfach die Gesundheit langfristig im Vordergrund. Da, ohne da jetzt einen Sportler natürlich in diese Ecke werfen zu wollen, überhaupt gar nicht. Jeder und jede muss das mit sich selbst vereinbaren und wenn es dazu gekommen ist, will ich da auch gar keinen verurteilen. Ich glaube nur, dass das so eine Grenze ist, die ich in meinem Leben niemals überschreiten werde und auch niemandem empfehlen würde, diese zu überschreiten. Und dazu kommt also das Mentale, ist glaube ich so das Zweite, wo ich sagen würde, da kann es dann auch mal kritisch werden, wenn aus Erfolgsdruck eben auch eine psychische Belastung wird. Den Erfolgsdruck, also den kann man sich natürlich auch bis zu einem gewissen Grad selbst aufbauen. Der wird von außen natürlich angefeuert und vielleicht auch generiert im ersten Moment. Ich bin jetzt kein Sportpsychologe, aber zu dem, was ich gelesen habe und zu dem, was ich da auch aus erster Hand an Erzählungen von Profis erhalten habe, da gehen auch, wenn man nicht aufpasst, eben auch Karrieren zu Bruch und vor allem aber auch die Psyche zu Bruch an gewissen Punkten. Und da sollte man extrem vorsichtig sein, auch das Gegengewicht zu schaffen zu diesen Erfolgen, die man abrufen möchte. Ansonsten ja, sieht es schnell alt aus. Mein bester Freund zum Beispiel, der ist Profifußballer gewesen, der hatte sehr stark damit zu tun und da ging die Karriere dann irgendwann vorbei. Hauptgrund war wahrscheinlich sowas in die Richtung, dass der Erfolgsdruck zu hoch war. Und das ist nicht immer einfach, damit umzugehen.
Quasi so ein Sportler-Burnout, ne? Also so eine Art Mischung aus körperlichem Burnout und geistigem Burnout, wobei dann bei den Top-Sportlern wahrscheinlich dann auch wirklich der geistige Burnout im Vordergrund vielleicht sogar steht.
Ja, genau. Also es gibt ja auch die Geschichten, dass ich glaube, unter Fußballern in der Bundesliga sind so ein paar Fälle auch bekannt, natürlich. Aber das wird natürlich auch auf der anderen Seite verschwiegen, was vielleicht auch okay ist. Es muss nicht alles an die Öffentlichkeit geraten. Aber ich glaube schon, dass es da eine hohe Dunkelziffer auch gibt. Und wir da noch am Anfang gibt es Sporttherapeuten und also gibt es natürlich Psychologen, die sich da den Fällen auch widmen. Allerdings ist es schon enorm, wenn man sich überlegt, auch gerade wenn man jetzt die Olympischen Spiele sich anschaut und sieht, okay, da sind wirklich einfach noch sehr, sehr junge Menschen unterwegs, die einem hohen Druck einfach erstmal standhalten müssen. Und wenn man überlegt, dass sie das noch über Jahre tun werden und da vielleicht auch eine Menge draus ziehen, wenn es denn klappt, aber wenn es dann mal nicht klappt, das ist, glaube ich, so der entscheidende Moment, wenn dann eine Durststrecke ist. Was macht man dann? Und auch interessanter Moment eben auch, wenn Sportler am Ende ihrer Karriere sind und sich dann fragen, okay, was mache ich eigentlich jetzt? Ja, bei den Großen, da ist es klar, die werden vielleicht TV-Kommentatoren oder Guinness-Management, werden Trainer, all sowas. Aber bei den etlichen kleinen Sportlern, kleinen Anführungszeichen.
Ich wollte gerade sagen, Profis, das sind auch Spitzensportler, ne? Und man hat sie trotzdem nur, weil man sich vielleicht nicht mehr so an den zweiten Platz erinnert. Und diese Menschen kämpfen sich vielleicht auch jeden Tag wieder von Neuem durchs Leben und sind irgendwo nach wie vor Superhelden. Nur man hört und sieht vielleicht nicht mehr so viel von ihnen. Man hat es jetzt gerade auch, glaube ich, an den Olympischen Winterspielen gesehen, ne? Mit der 15-jährigen Eiskunstläuferin. Eben.
Darauf wollte ich so ein bisschen hinaus.
Ja. Genau. Also da denke ich auch, also diese Vorbereitung aufs Scheitern, ob das nicht eigentlich auch ein Thema sein müsste, mit dem wir gerade im Biohacking uns viel mehr beschäftigen müssen. Weil du hast vorhin das Thema auch angesprochen, experimentieren. Ich bin ein ganz großer Freund davon, was ich ja so alles treibe, um dann einfach für mich festzustellen, es ist falsch, es war nicht der richtige Weg, teilweise berichte ich darüber, teilweise eben auch nicht. Aber so der Umgang mit dem Scheitern, ich glaube, da könnte man nochmal eine ganze Extra-Folge irgendwie drüber drehen oder drüber aufnehmen, hat für mich auch ganz viel was mit dem Thema Superheld sein zu tun.
Total. Also ich glaube so, dass der Bereich unterschätzt ist, und ich habe den Bereich aus meinem Buch beispielsweise etwas außen vor gelassen, aus gutem Grund. Also überhaupt das Thema Mindset habe ich mir aufbewahrt, weil ich das Gefühl hatte, wenn ich das jetzt angehe, ich habe nicht den Platz, das zufriedenstellend sozusagen abzuhandeln. Und da würde ich gerne nochmal, wenn es denn zu einem weiteren Buch kommt, und das würde sicherlich früher oder später, da nochmal konkret drauf eingehen und eben in voller Gänze auch das Thema so behandeln, dass man eben auch die Lehren und die Strategien daraus ziehen kann für sein eigenes Leben. Und das ist, glaube ich, nochmal wirklich ganz eigenes Thema, und dem sollte man auch den Raum geben.
Nico, du hast jetzt gerade so ein bisschen mir den Übergang schon abgenommen. Ich wollte eigentlich so ein bisschen darauf hinaus, dass du für mich ein Held bist, weil du es eben geschafft hast, dieses wirklich hochkomplexe Thema Biohacking in einem Buch niederzuschreiben und zu veröffentlichen. Ich muss das deshalb so anerkennend sagen, weil ich habe hier bestimmt schon seit 3,5 Jahren eine Art Manuskript, an dem ich ständig arbeite. Und ich einfach nur denke, meine Güte, wie schaffe ich es daraus wirklich mal, nicht das Veröffentlichen, das ist ja nochmal eine ganz eigene Geschichte, aber dass ich überhaupt mal für mich zufriedenstellend die Zeit finde, daran zu arbeiten und zu einem Ergebnis kommen. Also erstmal Glückwunsch dafür zu deinem ersten veröffentlichten Buch. Und das heißt auch, wer hätte es gedacht, ganz schlicht Biohacking. 22 geniale Wege zu deinem besten Ich. Richtig?
Richtig. Danke dir auf jeden Fall für die Worte also, dazu.
Da bist du schon mein Held, muss ich sagen, dass du es einfach geschafft hast, dieses komplexe Biohacking-Thema auf. Ich muss mal gerade luschern hier. Neben mir liegt es auf knapp 190 Seiten niederzuschreiben, die sich vor allem dann auch noch verdammt kurzweilig lesen.
Ja, ich glaube, also danke nochmal. Ich glaube, mein Vorteil an der Stelle war einfach, dass ich den Praxisweg gewählt habe. Dass ich, glaube ich, jetzt schon eine ganze Weile in der Men's Health meine Biohacking-Rubrik haben darf und darin auch viele Dinge schon ausprobiert habe. Und da ist es eben genau der Punkt, dass ich probiere, neue Dinge ausprobiere. Die müssen nicht unbedingt neu sein, aber eben vielleicht für den Leser und die Leserin unbekannt. Und daraus ist die Idee für das Buch ja auch entstanden. Das heißt, ich komme eigentlich da an der Stelle aus der Praxis, und der ganze theoretische Part, das war dann für mich die Herausforderung an der Stelle. Habe ich mich mit der Materie beschäftigt und habe ein Grundwissen, aber wenn man so ein Buch schreibt, da gehört natürlich dann auch nochmal eine tiefere Recherche dazu. Und da ging es dann los mit Studienwälzen und mit weiterer Literatur. Da wurde es dann interessant, das Ganze dann auch so zu füllen, dass es auch noch spannend bleibt, gut lesbar bleibt und auf der anderen Seite aber auch ein bisschen Tiefe erlaubt. Ich glaube, es ist ganz gut gelungen. Auf der anderen Seite denke ich auch immer, wenn ich das aufblätter, da hättest du nochmal und hier wäre nochmal ein bisschen was.
Nee, das darf man. Man darf niemals hinterher nochmal sein eigenes Buch lesen, glaube ich, oder nee, seine eigene schwierig. Diplom- oder Masterarbeit, dann hat man einfach verloren. Sowas ist tabu.
Ja, genau. Aber alles gut. Ich bin ganz zufrieden damit, weil ich jetzt auch nicht den Anspruch hatte, das Thema allumfassend abzudecken. Ich glaube, das hat der Ben Greenfield vielleicht ganz gut geschafft mit seinem Wälzer, den er rausgebracht hat. Aber das, da musste man eben noch locker 200 Seiten on top denken und dann kommt man dem eher näher.
Ja, aber selbst dann hätte man es wahrscheinlich auch nicht in aller Gänze, in aller Tiefe ausschöpfend betrachtet. Aber ich meine, wo du es ansprichst, es gibt ja mittlerweile schon wirklich, muss man sagen, viele Biohacking-Bücher. Was glaubst du, was dein Buch so einzigartig macht? Warum warum braucht es ein Buch von dir? Was ist das Besondere an deinem Buch aus deiner Sicht?
Ja, ich glaube, das Besondere ist eben, es hat ein Normalo geschrieben, wenn man das mal so sagen kann. Ich glaube, also jetzt haben wir lange darüber gesprochen.
Ein normaler Superheld.
Ja, genau, jetzt haben wir lange darüber gesprochen, was ein Superheld kann, aber ich glaube, dass ich immer noch ein normaler Typ bin, der eben seine, jeden Tag seine Zeit im Homeoffice aktuell verbringt, jeden Tag natürlich auch seinen Sport macht und so weiter, aber eben auch eine Familie hat, eben auch mit den Problemen des Alltags zu tun hat. Das heißt, ich habe nicht 24 Stunden Zeit, mich um meine Selbstoptimierung zu kümmern, sondern ich muss schon schauen, okay, wie läuft es jetzt? Muss mein Sohn für die Kita noch einen Corona-Test machen, bevor er hingehen darf? Oder wie funktioniert das jetzt heute eigentlich? So kleine Dinge, die uns alle irgendwie beschäftigen, gerade in diesen Zeiten. Und versuche natürlich trotzdem vieles auszuprobieren, vieles auch zu lesen. Das kommt natürlich immer einen Tick zu kurz, aber ich glaube, dass ich so eher noch einen, in Anführungszeichen, normalen Lifestyle pflege, den viele auch anstreben zumindest. Ich glaube, dass das die Konsequenz natürlich bei mir eine höhere ist, weil ich das selber eben auch beruflich mir so ausgesucht habe, die Dinge vorzuleben. Und dann fällt es vielleicht an der einen oder anderen Stelle eben auch leichter, wenn man sich sagt, hey, natürlich mache ich heute mein Training. Ich bin ja eh im Gym. Ja, natürlich findet das jetzt statt. Ich bin ja eh vor Ort. Also solche Geschichten. Wobei, ehrlich gesagt, das ist auch keine Ausrede mehr. Ja, man kann eben auch zu Hause wunderbar trainieren. Das zeige ich auch, versuche ich auch im Buch. Genau, das versuche ich auch im Buch eben rüberzubringen. Das heißt, man kann, und das ist, glaube ich, so meine Hauptmessage mit dem Buch, jeder kann zum Biohacker werden. Und da braucht man keine Ausbildung für, da braucht man keine Millionen auf dem Konto für, da braucht man auch keine Spezialkenntnisse, die man sich über Jahre hinweg aneignet in verschiedenen Büchern, sondern es ist einfach der Gedanke, selbst aktiv zu werden, und irgendwo muss es beginnen. Und ich glaube, ich habe es geschafft, ein paar einfache Tools eben auch aufzuzeigen. Es gibt auch ein paar spezielle Dinge. Methylenblau, glaube ich, würde jetzt nicht jeder und jede täglich konsumieren. Aber es gibt eben auch ein paar einfache Hacks, wie zum Beispiel das große Glas Wasser mit Limettensaft und Himalaya-Salz am Morgen. Also das ist zum Beispiel was, was jeder und jede einfach umsetzen kann. Ja, das kostet nichts. Das ist einfach was, was aber eben tatsächlich einen großen Impact hat, wenn man es jeden Tag so umsetzt. Das ist eben die Voraussetzung, dass man bei vielen Hacks die Regelmäßigkeit mitnimmt und dann erst den Effekt spürt. Und das ist, glaube ich, auch was, was ich probiert habe zu unterstreichen im Buch.
Was du auch angesprochen hast, ich musste so ein bisschen schmunzeln. Nicht unbedingt diesen Winter, aber vor einigen Wintern ist mir das wirklich, habe ich das so gesehen, wie, also so deutlich ist es immer wieder gepostet worden, gerade auf Instagram, von den finnischen Biohackern. Und du hast eben nämlich angesprochen, dein Buch ist so schön, ich sag mal normal, weil du eben auch ein normaler Typ bist. Und wenn ich das so ein bisschen vergleiche, vor einiger Zeit war dieses Thema eben ganz groß im Winter. Es gefühlt jeder Finne geht es morgens um 5 irgendwie, die Sonne ist noch nicht mal untergegangen, sitzt da an so einem verschneiten See, neben ihm sitzt sein Husky und heult in den Wald hinein, und er geht oder sie geht mit zum Eisbaden in diesen zugefrorenen See, wo ich dann immer diese schönen Fotos sehe und denke so, ja, ich gucke jetzt hier aus dem Fenster, ich sehe hier den grauen Hamburger Himmel, es ist im Moment kälter, weil der Regen kälter ist, ich habe hier leider keinen zugefrorenen See und ich habe auch nicht unbedingt einen Fluss vor der Haustür, wo ich jetzt zum knallharten Biohacker wäre, und einen Husky, den möchte ich hier in den Hamburger Gefilden sowieso nicht so gern an meiner Seite haben. Ich glaube, dem wäre das nicht zu warm. Insofern kann ich das sehr gut nachvollziehen, wenn du sagst, ja, ist für dich, für ganz normale Hacks, um halt in dem normalen Alltag, den wir eben so haben, ein bisschen ja in das Thema Selbstoptimierung zu gehen. Na, oder habe ich was verpasst, dass du hier irgendwo das große Eisbaden-Kapitel hast, wo du empfiehlst, wir sollten doch jeden Tag hier in die Elbe springen oder so? Habe ich irgendwie nicht gelesen.
Nee, ich habe tatsächlich eine Kombi ausprobiert, also auch regelmäßig angewendet, ja, dass man eben Kälte mit Hitze kombiniert. Das ist jetzt natürlich ein bisschen spezieller, aber ich habe an einigen Stellen eben einfach auch die sehr simple Empfehlung gegeben, täglich tatsächlich kalt zu duschen. Und das ist schon sozusagen, da kann man schon das ist quasi die Light-Version. Ja, es ist weniger hart und vielleicht auch ein paar Prozent weniger ertragreich, in eine kalte Dusche zu steigen. Aber selbst ein Wim Hof beispielsweise sagt, dass es ihn selbst bei einer kalten Dusche immer wieder Überwindung kostet. Ja, und das muss man erstmal nachmachen und da kann man sich eben rantasten. Duschen muss man eh. Und deswegen sage ich gerne an der Stelle auch nochmal die Voraussetzung: Es gibt keine Voraussetzung. Ja? Man geht unter die Dusche und stellt sie auf kalt. Das kriegen wir alle hin. Da brauche ich kein Vorwissen. Ich muss mir natürlich vorher ausdenken, okay, wie lange bleibe ich jetzt dort? Aber ich glaube, 20, 30 Sekunden zum Start und dann lässt sich das Ganze steigern. Absolut. Jeden Tag 10 Sekunden länger.
Was man natürlich unter der kalten Dusche halt nicht hat, sind die schönen Fotos für Instagram, ne? für die Follower. Das müsste man dann richtig, noch ein bisschen optimieren.
Richtig, ja, das bekommt man böse. Irgendwie auch. Das ist natürlich ein anderes Thema. Aber am Ende, glaube ich, soll das, also das war auch so ein bisschen die Brücke, die ich versucht habe zu schlagen. Natürlich gibt es die motivierenden Bilder, ja, von dann draußen oder auch, ich bin ja auch selber jetzt vor kurzem auf Sylt bei einem Seminar gewesen, einem Wochenend-Workshop, wo es eben darum ging, Atmung und Kälte zu optimieren, zu nutzen. Und da sind wir natürlich auch in die Nordsee gesprungen. Das war ein Riesenspektakel und das war einfach genial, weil der Wind war unfassbar stark. Wir sind da in die Wellen und das ist natürlich nochmal eine andere Herausforderung, auch nochmal eine andere Art der Naturexposition, was ohnehin auch nochmal ein unterschätztes Thema ist, weil auch da, jetzt muss man nicht nach Sylt fahren für, sondern man kann eben auch, wenn man jetzt hier im Norden, ist natürlich die Ostsee für viele auch gut erreichbar, selbst die Nordsee auch, also da kann man ja an verschiedene Orte. Und so lässt sich das eben auch ganz einfach umsetzen. Ich habe ein ganzes Kapitel zum Waldbaden geschrieben, also Natur ist, glaube ich, auch so ein Thema, wovon wir alle dringend mehr gebrauchen könnten. Also ich erwische mich da selbst natürlich auch. Also ich bin da auch alles andere als perfekt, muss ich sagen. Ich bin an der Stelle tatsächlich auch jemand, der sich immer wieder daran erinnern muss, okay, es wird mal wieder Zeit, rauszukommen aus der Stadt und jetzt fahre ich am Wochenende vielleicht mal an die Küste, ja, mit der Familie oder auch mit Freunden mal. Das sind Dinge, die dazu muss ich mich auch erstmal bewegen. Natürlich ist es vielleicht mal bequemer, beim Regenwetter drin zu bleiben und vielleicht auch mal die eine oder andere Serie oder Doku zu schauen. Das ist auch alles in Ordnung. Auch das gehört irgendwie dazu. Aber ich glaube, Naturexposition ist ein maximal unterschätztes Thema und auch da gibt es keine Hürden. Wir brauchen, die Sonne ist in der Regel immer da, ja, auch wenn sie sich hinter den Wolken versteckt. Ja, da können wir eine Menge rausziehen. Wir können aber selbst bei Regenwetter eben uns diesem Wetter aussetzen und je nachdem, wo wir uns dann befinden, ob am Strand, ob wir da mal vielleicht ins Wasser springen oder einfach barfuß gehen, um uns zu erden. Es sind die kleinen Dinge, die man dann umsetzen kann, Schritt für Schritt, glaube ich, ist der Weg. Also nicht übertreiben, nicht jeder muss für 10 Minuten in die Nordsee, sondern gerade jetzt im Winter ist es natürlich eine Challenge. Aber es geht eben um die kleinen Schritte. Vielleicht mal barfuß am Strand gehen ist ein Anfang. Vielleicht mal achtsam durch den Wald gehen. Vielleicht mal ein bisschen die Gerüche wahrnehmen. Ja, hören, welche Geräusche in der Luft sind. Das ist im Prinzip, wie die Japaner sagen, das Shinrin-yoku. Ja, das ist das Waldbaden, was auch sehr, sehr gut erforscht ist.
Was mir besonders gut daran gefällt, nochmal, ist auch die Tatsache, dass man sowas auch schön mit der Familie oder mit seinem Partner ja auch machen kann. Also ich habe ja selber zwei Kinder und ich überlege immer, wie kann ich die eigentlich mehr ins Biohacking einbeziehen? Und ich glaube, ein wesentlicher Teil ist, also ich mache da natürlich jetzt nicht hier irgendwie groß mit den experimentierenden Nahrungsergänzungsmitteln oder mit irgendwelchen Bestrahlungsgeschichten oder so. Aber ich glaube, ein ganz großer Biohack in Anführungsstrichen und eigentlich ist es so selbstverständlich, wie es nur sein könnte, dass es mir schon fast schwerfällt, von Biohack zu sprechen, ist es einfach, gemeinsame Erlebnisse zu schaffen. Weißt du? Und ja. Raus in die Natur und dort was zu erleben, das sind einfach Erlebnisse und es ist immer besser, bei egal welchem Wetter, als zu Hause auf dem Sofa zu sitzen und irgendwie sich berieseln zu lassen. Also gemeinsame Erlebnisse schaffen. Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Hack in dem Sinne, gerade wenn man mit der Familie, die Familie ins Biohacking einbeziehen möchte.
Total. Ich glaube schon, dass man davon auch sprechen kann, dass man Biohacking betreibt, wenn man eben diese Dinge angeht, weil wir uns eben durch unseren Lifestyle die letzten Jahrzehnte oder das letzte Jahrhundert im Prinzip davon, von der natürlichen Lebensweise, die wir über Jahrtausende geführt haben, auch immer weiter entfernt haben. Ja, und da sind wir jetzt an einem Punkt, wo es dann irgendwann tatsächlich ungesund wird und die Zivilisationskrankheiten auftreten durch fehlende Naturexposition, durch fehlende Ernährung, beziehungsweise zu viel Ernährung, also eine eher fehlende gesunde Ernährung, so kann man es sagen, aber eben auch natürlich das Überangebot an Nahrungsmitteln an jeder Ecke wartet, das Fastfood, sei es beim Bäcker, auch das ist Fastfood, oder eben bei den klassischen Burgerketten. Ja, also da haben wir an jeder Ecke die Möglichkeit, leere Kalorien zuzuführen. Und das ist eben das zweite Problem, dass wir dann mit künstlichem Licht in Konfrontation kommen. Überall auf der Straße kann man sich kaum noch davor schützen. Da muss man jetzt auch nicht mit einem Aluhelm durch die Straßen laufen, aber am Ende ist es eben, glaube ich, wichtig, sich einmal dem Ganzen bewusst zu sein, dass man in einer sehr, sehr künstlichen, zumindest in der Stadt, hier in der Großstadt Hamburg, natürlich nochmal vielleicht einen Tick mehr als in der Kleinstadt oder auf dem Dorf, dass man sich da wirklich in einer künstlichen Umgebung befindet und sich da Wege sucht, dem zu entgehen, zumindest temporär, und dann einfach davon zu profitieren, sich das als bewusste Auszeiten zu gönnen und auch als regelmäßige Auszeiten. Das ist, glaube ich, auch wichtig.
Nico, die Kritiken über dein Buch, ich habe mal so ein bisschen quer gelesen. Ich würde mal sagen, 85% sind wirklich alles Top-Kritiken. Ja, und das ist es jetzt ja ganz logisch, dass nicht immer alles super ist, sondern eben auch nur vielleicht mal durchschnittlich oder sowas. Und wir wissen ja alle, dass man leicht negativer oder dass man schnell dabei ist, etwas negativ zu kritisieren, als wenn man Lob ausspricht. Die Kritiken reichen von die ultimative Biohacking-Bibel oder 5-Sterne-Hacks vom 5-Sterne-Coach, fand ich besonders nett, bis hin zu aber allgemein Wissen trifft Hokuspokus. Wie gehst du persönlich mit den Kritiken über dein Buch um? Liest du sowas? Nimmst du das wahr? Was passiert da bei dir?
Ja, ich gucke schon ab und zu mal rein, wie es denn tatsächlich um die Verkäufe steht. Einfach gar nicht aus monetären Motivation, weil ich glaube, als Autor reich zu werden, ist heutzutage ganz schwer möglich, es sei denn, man schreibt irgendwie Thriller oder Buch wird verfilmt oder solche Geschichten. Also da sind wir im Biohacking-Bereich, glaube ich, zu viel, viel zu nischig, und das war auch gar nicht meine Motivation. Also für mich ging es da eher darum, möglichst viele und mir eine neue Zielgruppe, hört sich so erfolgsorientiert an. Es ging mir eher darum, eben mehr Leute zu erreichen mit dem, was ich zu sagen habe, mit dem, was ich an Erfahrung habe, mit dem, was ich eben gerade auch gelernt habe über die Jahre durch die verschiedenste Quellen, eben die Sportler, über die wir sprachen, aber auch natürlich Ausbildung, Weiterbildung etc. Da bin ich an der Stelle eben an dem Punkt gewesen, dass ich gesagt habe, ich muss irgendwie einen Weg finden, wie ich das noch nach draußen in die Welt bringen kann. Und das ist, da ist das Buch natürlich passend. Und da schaue ich mir natürlich schon an, okay, wie ist es, wie steht es da? Ja? Ist es irgendwie, wie hat es sich entwickelt? Ist es noch von Interesse? Jetzt aktuell muss ich sagen, ja, auf jeden Fall. Und da liest man natürlich auch das eine oder andere dann als Rezension und als Bewertung, was dann da reinkommt. Und ich muss auch dir ganz klar zustimmen, also ich würde sagen, 80-90% sind positiv und bin ja auch sehr dankbar für, dass Menschen eben sich auch die Zeit nehmen, auch mal was Positives zurückzumelden. Machen wir grundsätzlich, glaube ich, sehr, sehr viel zu wenig. Jetzt gar nicht auf mein Buch bezogen, sondern ganz allgemein. Und da, diese paar Prozent, auch da kann man sich natürlich irgendwie was rausziehen. Ich glaube, man muss es jetzt nicht überbewerten, aber wenn jetzt jemand sagt, okay, das ist Hokuspokus und Allgemeinwissen, Für den ist es wahrscheinlich so. Ich glaube, vielleicht ließe sich die Meinung ändern, wenn er oder sie einen Teil der Hacks eben auch umsetzen würde. Ich glaube nicht, dass es jemand ist, der tatsächlich die Dinge auch angewendet hat. Das heißt, dass im Prinzip hat das Buch da seinen Zweck nicht erfüllt, weil es ist nichts passiert in der Praxis. Und das ist eigentlich schade. Er ist ein bisschen verschenktes Potenzial an der Stelle. Ich glaube, wenn jemand spürt, dass, und deswegen ist auch, glaube ich, ein Großteil der Kritiken so positiv, wenn jemand spürt, dass sich was verändert, dass mehr Leben, ein positives Lebensgefühl da ist, dass ich mehr Energie habe im Alltag, dass ich leistungsfähiger bin, dass ich besser schlafe, das ist auch ein Riesenthema. Und da bekomme ich ehrlich gesagt auch das meiste Feedback zu, dass sich der Schlaf durch beispielsweise Abendroutinen verbessert. Wenn man das spürt am eigenen Körper, ich glaube, eine stärkere Erfahrung gibt es gar nicht. Ich glaube, das ist genau der Punkt, wo Leute dann auch sagen, okay, weißt du was, danke Nico, gar nicht, dass ich das brauche für mich, aber es bestätigt mich ein Stück weit, dass ich da auf dem richtigen Pfad gewesen bin und immer noch bin hoffentlich, dass wir eben uns unterstützen sollten. Ja? Und wenn jemand die Möglichkeit hatte, aus erster Hand eben sich Strategien zu holen über die Jahre hinweg, dann ist es natürlich nur gewonnen für alle Seiten, wenn die auch weitergegeben werden und am Mann und an der Frau landen. Ja, das ist die mein Grundgedanke und meine Motivation. Also ich glaube, da kann man sich ein bisschen was draus ziehen. Also, aber ehrlich gesagt, war es mir auch vorher klar. Ja, also natürlich sind wir da im Biohacking. Immer in einem Grenzbereich.
Immer. Das ist ja Hacking. Weißt du, wenn es nicht Hacking wäre, ein Hack ist immer polarisierend. Ein Hack ist immer irgendwie unangenehm, unbequem. Also du kannst mir nicht erzählen, dass die Leute freiwillig kalt duschen oder solche Sachen, weißt du, oder mit Pilzen experimentieren. Das Leben könnte so viel bequemer sein. Ja, und wenn es die Masse macht, dann ist es ja auch kein Hacking mehr. Das ist ja genau die Definition von Biohacking, dass man eben nicht das tut, was die Masse macht. Und ich glaube, als ich so die Kritiken gelesen habe, ich habe mich sehr gefreut über die Kritiken, auch weil ich eben es auch toll finde, dass denn die Leute kritisieren. Und ich glaube, wie du genau gesagt hast, du lernst ja davon. Und das nächste Buch kannst du dich dann, also du guckst dir die Kritiken an und wertest die natürlich für dich aus. Habe ich jetzt zu viel Allgemeinwissen oder nicht? Die 80-90% finden genau, das war die richtige Mischung. Dann kann das ja nicht so schwer gewesen sein. Aber ich persönlich hoffe natürlich, wir kriegen ein Biohacking-Folgebuch, wo es dann noch mal krasser wird. Und wo dann vielleicht auch die Leute schreiben, ist ja alles gut und schön, aber das ist uns alles viel zu krass, was der Nico da schreibt. Also insofern,
Also das ist auf jeden Fall noch lange nicht auserzählt. Also die Rubrik, in der ich monatlich schreibe, die läuft weiter und da bin ich jeden Monat am Testen. Neue Dinge, alte Dinge natürlich auch und kann schon gut passieren, dass da nochmal ein Folgebuch erscheint. Aktuell habe ich meiner Frau versprochen, in diesem Jahr werde ich kein Buch schreiben. Aber das ist am Ende des Tages natürlich auch echt eine Menge an Arbeit, die da reinfließt, die bei so einem großen Projekt eben auch, und das war für mich aber auch eine tolle Erfahrung andererseits, wie du es gesagt hast, die Hacks und die Dinge, die man im Leben erreichen kann, die sind selten bequem. Also die Ziele, die man sich steckt, die zu erreichen, das ist oftmals ein steiniger Weg. Und aber wenn man diesen geht und wenn man diesen schafft, dann ist man einen Schritt weit. An der Stelle, es kann schon sein, dass ich da nochmal ansetze. Kann sogar sehr gut sein. Ich glaube, dass man sich da ein bisschen was rausziehen kann. Aber auf der anderen Seite ist auch nur die Frage, was ist für viele Leute, was für uns Allgemeinwissen ist, für so Experten oder möchte gerne Experten meinetwegen auch, das ist für andere total neu. Das ist für andere total eine eigene Welt. Und diese Gefahr sehe ich auch ganz, ganz oft bei mir. Wenn ich zum Beispiel schreibe, jetzt fürs Magazin oder auch im Buch, habe ich mich ganz, ganz oft dabei erwischt. Und ich hatte zum Glück einen Lektor bei dem Buch, der in dem Bereich überhaupt nicht unterwegs war. Und das war total gut, weil der hat mich immer so ein bisschen zurückgeholt und gesagt, ey Nico, nee, schreib das mal mit rein, weil das Erklär das mal nochmal, ja. Was ist das? Also,
für dich ist es halt Routine Welt? Normal, ne? Alles genau. Richtig. Und das ist deine Welt und du, ja, ich weiß ganz genau, was du meinst. Genau, und an dieser Stelle unterbreche ich jetzt mal den Podcast, lieber Nico. Wir machen hier mal Schluss, weil wir in der Folge 2, also in der Anschlussfolge für diesen Podcast, uns wirklich mal mit dem Thema, was sind eigentlich deine besonderen Biohacks, beschäftigen werden. Also was empfiehlst du für mehr Produktivität, für besseren Schlaf, für die konzentrierte Arbeit an deinem Buch? Und da hast du uns einige Tipps mitgebracht und ja, da steigen wir dann gleich ein in die Folge 2 zum Thema vom Loch zum Superheld Nico Airone im Hands-Down, Hands-On-Review. Ich wünsche euch auch damit viel Spaß. Bye-bye.